Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht allein im Studio. Mir gegenüber sitzt Christoph Petersen, unser Chefkritiker. Hallo Christoph.
Guten Morgen, Sebastian.
Und zu meiner Rechten virtuell zugeschaltet, wie immer, Julius. Hallo Julius.
Wie immer ist es schon so weit, dass ich als wie immer zähle.
So ein bisschen, ehrlich gesagt, schon so. Also ich meine, du warst auch letzte Woche mit dabei, du bist diese Woche mit dabei, du wirst nächste Woche mit dabei sein. Und ja, damit habe ich einen tollen Übergang gleich gefunden. Denn bevor wir jetzt gleich über News of the World oder Nachrichten aus der Welt.
Neues aus der Welt
sprechen, haben wir eine kleine kurze Ankündigung, weil bevor wir in diesen Podcast gekommen sind, gab es die Nachricht schlechthin. Wonder Woman 1984 kann ab nächster Woche gesehen werden, aber nicht im Kino, sondern auf Sky. Und erstmal, wie finden wir das?
Wir finden das natürlich zwiespältig.
Ja.
Also es gibt eine Menge Leute, die einfach unglaublich lange schon auf den Film warten und es ist schön, dass sie den jetzt sehen können. Auf der anderen Seite war das natürlich so, also ich weiß, wie sehr Warner Deutschland dafür gekämpft hat, den Film unbedingt bis zum Kinostart aufzuheben. Also die deutsche Tonspur haben sie wirklich, das war wie bei Fort Knox gesichert, weil sie gesagt haben, ja, der Film wird gerade überall geklaut, aber ein sehr großer Teil der deutschen Zuschauer guckt halt den Film auf Deutsch, das heißt, die haben den nicht geklaut, zumindest die, und ein paar ehrhafte Menschen gibt es ja vielleicht auch noch. Also die haben den wirklich gehutet wie ein Augapfel und haben alles darauf gesetzt, ihn ins Kino zu bringen. Wir wissen, dass Julius weiß das, ich weiß das. Wir haben in den letzten Monaten viel darum gekämpft, wann wir was veröffentlichen dürfen, weil wir haben die Kritik schon fertig, wir haben Interviews gemacht und all das. Da wurde immer von Warner großen Wert drauf gelegt, dass wir die Sachen bis zum Kinostart aufheben. Also sie haben wirklich gekämpft und jetzt war es wohl einfach nicht mehr zu machen. Und das ist halt schade. Wobei, das möchte ich gleich noch dazu sagen, das ist ganz wichtig, der Film kommt ins Kino. Sobald die Kinos aufmachen, kann man sich diesen Film im Kino ansehen. Das hat ja auch nicht jeder Sky.
Klar.
Ja, dann ist es so ein bisschen wie dieses Hybridmodell, was ja auch in den USA jetzt bei Warner fahren dieses Jahr, wo halt also der Film dann gleichzeitig in die Kinos kommt, wo sie halt offen sind und wo man ins Kino gehen kann und wo und dann halt gleichzeitig auf HBO Max, dem Streamingdienst von Warner, den es bei uns hier nicht gibt. Ich freue mich jetzt auch schon, dass ich endlich mit anderen Leuten darüber mal sprechen kann, über den Film und dass ich nicht länger der Einzige bin, der den Film gesehen hat und das irgendwie, bin auch schon sehr gespannt, wie der halt sonst so ankommt ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche, auf den Podcast.
Ja, du hast ihn ja sogar im Kino gesehen.
Ich habe ihn sogar im Kino gesehen, ja, und ich bin auch sehr glücklich darüber, dass ich den im Kino sehen durfte.
Ja, dann eher gespannt, wie die Sky-Probe-Abonnements plötzlich in die Höhe schnellen, weil alle Leute irgendwie nächste Woche schnell Wonder Woman 1984 schauen.
Ich habe das aber nicht verstanden. Also ich habe mir das angeguckt und da standen ganz viele merkwürdige Namen wie Sky Q und Sky Schieß mich tot. Ich kenne mich da ja nicht aus. Also ganz kurz, brauche ich überhaupt ein Abo oder kann ich das wie VOD kaufen, dass ich sage, ich will mir einfach nur einmal diesen Film kaufen für 20 Euro oder wie teuer auch immer das dann wird? Oder brauche ich ein Abo? Und wenn ich das Abo habe, muss ich dann noch extra bezahlen? Ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass das in irgendeinem Abo umsonst mit drin ist.
Es gibt dieses Sky Ticket, das ist quasi dann für einen Monat, kann man das auch wieder kündigen. Das ist dann quasi, funktioniert dann so wie bei anderen Streamingdiensten halt auch, dass man das für einen Monat haben kann, kann man halt an das Programm schauen und danach kann man es halt auch wieder kündigen, ohne sich für längere Zeit zu verpflichten oder so.
Ja, ich weiß, dieses Sky-Ticket, genau, das kannst du halt für einen Monat holen. Ich weiß, ganz viele Kollegen hatten sich das damals auch zu Game of Thrones-Zeiten irgendwie geholt, weil du dann halt kannst die Serie gucken und bist danach wieder raus. Und ja.
Aber ihr seid euch sicher, dass wenn man Sky-Ticket hat, das dann auch im Abo dabei ist? Weil
ja,
zum Beispiel bei dem letzten.
Das stand in der offiziellen Ankündigung auch schon so drin, genau.
Okay. Ja, dann, wie teuer ist das? Das ist ja wahrscheinlich dann Schnäppchen.
Ach Gott, ich weiß gar nicht mehr so genau,
wie teuer das ist. Nee, das jetzt auch nicht genau.
Ah, egal.
Aber müssen wir.
Naja.
Aber ja, wie gesagt, die Möglichkeiten gibt es. Deswegen jetzt eine kleine Vorab-Ankündigung. Wir werden nächste Woche im Podcast natürlich dann über Wonder Woman 1984 sprechen. Ich glaube sogar an der gleichen Konstellation, die wir jetzt hier auch haben. Also mit Christoph und Julius. weil Julius, glaube ich, du hast ja auch noch krasse Hintergrundinformationen, weil du warst am Set, oder?
Ja, genau, ich war am Set, das ist jetzt mittlerweile, warte mal, lass mich mal überlegen, 2,5 Jahre her, glaube ich, also ich glaube, es war im Frühling 2018, aber ich würde es auch nicht mehr mit der Hand dafür jetzt vorher legen.
Also Julius hat schon eine Weile her. Ganz, ganz frische, neue Informationen vom Set.
Genau.
Genau, wir werden das nächste Woche machen, aber wir werden den Podcast dann am Freitag früh erst veröffentlichen, weil, wie gesagt, ich muss ihn dann auch erstmal sehen. Julius wird ihn wahrscheinlich auch nochmal nachholen müssen und Christoph Festgeld, du hast ihn auch noch nicht gesehen, ne? Siehst du, also wir müssen ihn dann alle erstmal noch nachholen. Deswegen gibt es den Podcast nächste Woche erst Freitag, nicht schon am Donnerstag. Das gibt euch auch die Chance, ihn Donnerstagabend euch Wonder Woman 2 auch schon anzuschauen. Aber jetzt kommen wir mal von Wonder Woman weg zu einem Western. Und zwar News of the World oder Neues aus der Welt. Jetzt habe ich es gelernt. Julius, willst du mal kurz erklären, worum es eigentlich geht?
Ja, gerne. Also, Neues auf der Welt handelt von einem ehemaligen Südstaatenoffizier, der durch den Bundesstaat Texas reist, kurz nach Ende des Bürgerkriegs ist das, also zwischen den Nordstaaten und den Südstaaten, den die Südstaaten verloren haben, und dort den Menschen die Nachrichten bringt. Ich bin etwas, zögere etwas, die neuesten Nachrichten zu sagen. Man muss sich ja überlegen, dass das irgendwie die Zeitungen sind und das halt noch alles in der Zeit vor dem Internet war. Und eines Tages trifft er halt auf dem Weg von einer Stadt zur nächsten auf ein junges Mädchen, das neben einer überfallenen Kutsche auffindet und die offenbar die einzige Überlebende ist und offenbar bei einem Stamm von amerikanischen Ureinwohnern aufgewachsen ist, den Kiowa. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, vielleicht heißen sie dann Kiowa. Und er nimmt sich dieses Mädchens also an, weil dieses Mädchen niemand anderes mehr hat und nimmt es eigentlich mit nur in die nächste Stadt. Dort will aber auch niemand sich um das Mädchen kümmern, dort will niemand sich um sie in seinen Obhut nehmen. Und deswegen beschließt er schlussendlich selbst, mit diesem Mädchen, das Johanna heißt, den Weg zu den nächsten und den letzten überlebenden Verwandten zu machen, die 400 Meilen entfernt leben.
Ja. Genau, und sie spricht kein Wort Englisch, sondern nur Kiowa.
Genau, und ab und zu mal ein bisschen Deutsch, wenn es ihr auf einmal wieder einfällt.
Genau, als ihre Vorfahren
eigentlich waren. Von einer deutschen Familie stammt. Was hat euch an diesem Film mehr gereizt? Die Tatsache, dass es ein Western ist oder die Tatsache, dass es ein Film von Paul Greengrass ist?
Ne, das Dritte, ne? Also das, was auch Julius bis jetzt ausgespart hat, dass es ein Film mit Tom Hanks ist. Dass es ein Film mit Helena Zengel ist, die wir alle aus Systemsprenger kennen.
Ja, ich glaube, da würde ich mich auch anschließen. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt.
Na, ich muss tatsächlich sagen, ich war sehr erstaunt, dass Paul Greengrass jetzt mal einen Western macht, weil ich meine, er hat ja die letzten, oh Gott, 3 Bourne-Filme gemacht. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Bourne. Also den ersten hat er nicht gemacht.
Genau, die letzten 3.
Genau, die letzten 3 Bourne-Filme hat er gemacht. Captain Phillips, ja, dann auch schon mit Tom Hanks. Und ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass jemand, der eigentlich immer so Hightech-Überthriller macht, jetzt auf einmal so ein bisschen, ja, so einen Schritt zurücknimmt und so einen, ja, fast schon klassischen Western macht. Das hat mich tatsächlich mehr daran gereizt als Tom Hanks oder das kleine verrückte Mädchen aus Systemspringer zu sehen. Aber was ich ja sehr lustig fand, war, hat es jemand mal nachgeforscht, gab es diesen Job wirklich, dass jemand von Stadt zu Stadt gereist ist und irgendwie...
Klar, das habe ich schon öfter in Western gesehen. Echt? Das ist jetzt keine ganz neue Idee.
Ist mir irgendwie das erste Mal jetzt filmisch so untergekommen. Das fand ich irgendwie... sehr interessant. Und das, finde ich, ist ja auch so ein schöner Punkt, den der Film zumindest ja einmal so ein bisschen anspielt, wie quasi dieser Nachrichtenvorleser, was er eigentlich für eine Macht über diese Leute hat, ne? So, wenn er die Nachrichten vorliest. Und er kommt ja dann auch in eine Stadt, die von einem sehr, ja, fast schon diktatorisch wirkenden Minenbetreiber irgendwie?
Nein, ein Bisonfabrikant.
Bisonfabrikant, ja, okay, gut, ja, fast. Das ist fast das Gleiche. Minen, Bison, irgendwas wird abgebaut. Und der ihn ja quasi zwingt, seine Nachrichten vorzulesen. Und Tom Hanks weigert sich dann aber.
Genau, also er ist quasi, das ist auch so ein bisschen wie soziale Netzwerke. Es gibt Blasen, er ist ein Ein-Mann-Facebook. Und indem er dann die falsche Nachricht vorliest, einfach nur die falsche Nachricht, wiegelt er fast einen Aufstand an, weil er den Leuten wieder Hoffnung gibt, weil in einer anderen Stadt so ein Minenarbeiter da ist, da geht es nämlich um die Minen.
Stimmt,
in einer anderen Stadt ist eine Mine zusammengestürzt, weil die Betreiber nicht vernünftig gearbeitet haben und die Minenarbeiter haben es dann selber geschafft, ihre Kumpels da wieder rauszuholen, ohne Hilfe von denen da oben. Und das gibt jetzt diesen ganzen Arbeitern für den Bison-Papst da den Mut, das auch mal zu wagen und da einen Aufstand anzuzetteln. Wenig glaubhaft die Szene leider, aber von der Idee her ganz nett.
Ja, es ist leider wirklich wenig glaubhaft, aber es ist für sich genommen eigentlich ein ziemlich schöner Moment gewesen und ein ziemlich starker Moment. Und es ist leider eins von vielen, vielen Themen oder vielen, vielen Ideen, die in dem Film drinstecken, aber nie so richtig ausgearbeitet werden oder über einen längeren Zeitraum überhaupt mal behandelt werden oder sowas. Also ich finde, genau das, was wir hier erleben, quasi dieses Nachrichten als Erlebnis, was sozusagen noch Nachrichten auch für eine Wirkung und für eine Bedeutung haben können, gerade wenn man das auch in Kontrast setzt zu unserem heutigen Nachrichtenkonsum, der ja dieses 24 Stunden am Tag irgendwie mit Eilmeldungen und Push-Nachrichten bombardiert und wenn dir langweilig ist, schaust du halt irgendwie nach, was gerade los ist. Also es wäre eigentlich ein spannender Kontrast gewesen, aber aus dem wird leider auch nichts gemacht. Und gerade das wäre auch ein Thema gewesen, das finde ich viel, viel besser zum Filmtitel gepasst hätte, als das, was wir schlussendlich in dem Film bekommen hat, diesen Roadtrip mit zwei Figuren, der jetzt eigentlich nicht unbedingt zu einem Film, den man jetzt eigentlich nicht unbedingt in einem Film erwartet, der Neues aus der Welt oder News of the World halt heißt. Also, weiß nicht, schade ein bisschen, dass da so viel angerissen wird, ohne das halt wirklich zu Ende zu bringen.
Genau, es gibt drei Szenen eigentlich nur, in denen er Nachrichten vorliest. Ganz am Anfang, wo man dann sieht, das ist so ein bisschen wie so eine Theatervorstellung. Also er wählt ja auch die Nachrichten aus, ne? Also er entscheidet ja, welche Nachrichten er vorliest. Und das entscheidet er so ein bisschen danach, welche Nachrichten die meisten Reaktionen hervorrufen. Das ist wie bei Facebook. Mhm, ja. Also das, was die lautesten A's und O's im Publikum erzeugt, das sind die Nachrichten, die er vorliest, ne? Und dann auch immer, dann später gibt's das mit dem Bison-Papst und am Schluss gibt's noch einen kleinen Gag am Ende. So, das sind aber die drei Sachen. Ich weiß jetzt nicht, das ist ja ein Buch von 2016, das habe ich nicht gelesen. Deswegen kann ich nicht sagen, ob da eine größere Rolle spielt. Ich glaube schon. Und es ist auch, was mich ein bisschen überrascht hat, ist, das ist ja da das Thema oder diese Parallelität zu heute, mit den ganzen Nachrichten und Fake News und so weiter, was Paul Greengrass besonders gereizt hat an dem Buch, wo er gesagt hat, deswegen verfilme ich das. Und deswegen verstehe ich auch nicht, warum das so selten vorkommt. Dasselbe gilt übrigens für die zweite große Parallele. Also diese Zeit, wo das spielt, ist ja unfassbar spannend. Und im Kino, die ist echt selten. Die sieht man echt selten, weil man sieht natürlich, man hat unfassbar viele Bürgerkriegsfilme. Aber er spielt jetzt halt ein paar Jahre später in einem Texas, dessen Armee sich zwar ergeben hat, dessen Regierung sich aber noch immer weigert, die neue Verfassung anzuerkennen, vor allen Dingen den Verfassungszusatz zur Abschaffung der Sklaverei. Das erinnert so ein bisschen an die Weimarer Republik oder so, weißt du, wo man das so halb besetzt ist. Mhm. Also Texas ist auch besetzt. Also die Texaner dürfen keine Waffen tragen, zumindest keine Scharfen, sondern nur irgendwie so Jagdmunition benutzen oder so. Das wird im Film auch gezeigt. Und das ist eine ganz bedrückende Stimmung. Die Nordstaatensoldaten sind total überfordert, müssen aber irgendwie da die Sicherheit bewahren und das sind quasi die Besatzer. Das ist eine Ecke, Seite von Amerika, die ich so gar nicht kannte. Und es ist am Anfang halt, das kommt immer mal wieder vor, dass die Leute nur heimlich Waffen tragen, aber viel mehr wird dann auch nicht draus gemacht.
Ja, das stimmt. Da gebe ich euch beiden recht eigentlich. Da sind so Elemente drin, die man viel besser hätte ausbauen können. Und zu meiner Schande muss ich auch sagen, dass ich das Buch nicht gelesen habe. Ich weiß, ganz schlimm.
Das zweite Mal in Folge, ja, ne? dass du das Buch nicht gelesen hast, Sebastian. Was ist da los?
Das heißt, Fight Club nicht jetzt hier. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es wahrscheinlich im Buch einen größeren Stellenwert hat. Aber hier wurde wahrscheinlich auch so ein bisschen darauf gesetzt, so okay, wir haben ja auch immer noch Tom Hanks. Und Tom Hanks ist ja irgendwie auch so Everybody's Darling. Und kriegt dann so ein bisschen so seine Heldenrolle da aufgeschustert. Und ja, also ich finde grundsätzlich dieser Roadtrip-Charakter ist irgendwo ganz nett, aber wie du schon meintest, Christoph, so diese ganzen Themen, die diesen Western ja eigentlich wirklich so relevant jetzt machen würden, so, weil du denkst dir, okay, Western, wozu muss ich mir heutzutage jetzt noch irgendwie einen Western angucken? Aber wenn man dann letztendlich sieht, dass quasi auch früher schon in anderem Rahmen irgendwo diese gleichen Probleme irgendwo geherrscht haben, wäre das tatsächlich irgendwo sehr viel spannender gewesen, glaube ich. Aber wahrscheinlich ist es da wirklich auch so ein bisschen diese Zugkraft Tom Hanks, die dann verlangt, okay, wir brauchen mehr eine Story, die sich um Tom Hanks dreht.
Ja, ich glaube, es wäre beides möglich gewesen. Also man hätte halt diesen Western sozusagen als eine spannende Geschichte machen können, die halt was über die aktuelle Welt auch zu sagen hat. Oder man macht halt wirklich einfach, man lässt das mehr oder weniger komplett weg und macht halt einfach wirklich, konzentriert sich halt komplett auf diese zwei Hauptfiguren und die Beziehung zwischen diesen Hauptfiguren und deren Abenteuer auf dem Weg und diesen Roadtrip. Aber schlussendlich ist es irgendwie weder Fleisch noch Fisch gewesen, sondern von allem so ein bisschen, fand ich. Und das ist halt immer verschenktes Potenzial irgendwie.
Ja, man muss das schon sagen. Also die Beziehung zwischen den beiden zahlt nicht auf die Themen des Films ein und andersrum eigentlich auch nicht. Sondern das läuft beides so nebeneinander her. Ich meine aber dieses, dass wir, was du gerade gesagt hast, dass du überrascht warst, dass ich war auch überrascht, wie parallel das alles ist zur heutigen Zeit. Aber das erlebt man ja immer wieder. Das ist auch so ein bisschen unsere aller Arroganz, dass wir glauben, wir würden in so wahnsinnig besonderen Zeiten leben.
Ja, okay.
Das glaubt aber, glaube ich, jede Generation. Weil ich habe zum Beispiel neulich so eine Polizeidoku aus den 50er Jahren gesehen. Und da gab es eine Szene, wo eine Viertelstunde lang der Polizeichef seinen Leuten erklärt hat, welche Wörter sie in Zukunft nicht mehr benutzen dürfen. In den 1950ern, ne? Da, wo man jetzt auch immer das Gefühl hat, dieses ganze Political Correctness und sowas ist dann eine aktuelle Debatte. Nö, das wurde auch schon vor 500 Jahren wahrscheinlich gemacht. Ja, da war es halt andere Worte.
Das Medium verändert sich halt einfach nur, ne? Aber letztendlich sind die Probleme durch die Bank durch die gleichen gewesen. Ja. Jetzt haben wir schon so viel über die beiden gesprochen. Gehen wir doch mal ein bisschen näher auf Tom Hanks und Helena Zengel ein, die ja, wie Christoph schon richtig erwähnt hat, vor allem durch Systemsprenger, ich weiß gar nicht, wann kam daraus? Vorletztes Jahr?
Ich glaube 2018.
Gut, dann noch ein bisschen
später. Nee, 2019, also kein Fall 2018.
Okay. Ja, okay, dann also 2019. Ja, in aller Munde irgendwie geraten ist und dann war die große News, dass sie jetzt in ihrem nächsten Film als 11-Jährige, glaube ich.
10-Jährige.
Ja, genau, aber ich glaube bei den Dreharbeiten war sie
11. Ach so, sie war 11, okay.
Dass sie dann mit Tom Hanks die große Hauptrolle hat. Und ich finde es irgendwie immer so lustig, dass es nie aufhört, so dieses so, oh, unser in Hollywood, so dieses so, oh, hier, eine deutsche Schauspielerin in Hollywood und wie das doch immer wieder noch irgendwie so diesen Stolz irgendwie auch so hervorbringt, so, oh ja, wir mischen da auch noch irgendwie so ein bisschen mit und so. Ja, wie fandet ihr die beiden?
Also ich bin voll für diesen Stolz in Hollywood, das macht irgendwie
ich
Spaß.
Auch, ja.
Ich finde, das ist auch, ich bin ja vollkommen gegen Patriotismus, aber das ist so eine angenehme Art. Auch immer, ich finde das ja auch niedlich, wenn irgendwie Deutschland stolz darauf ist, dass irgendjemand in Bonn dreimal hinten links durchs Bild wackelt als fünfter Handlanger des Bond-Bösewichts. Ich meine, das ist ja, Götz Otto baut da jetzt seit 30, oder wie heißt der? Doch, ne?
Ja, ja.
Der baut da jetzt seit 30 Jahren seine Karriere drauf aus, dass er mal irgendwie ein Maschinengewehr auf James Bond geschossen hat.
Naja. Oder wie heißt hier der Bodybuilder in Gladiator?
Ralf Möller.
Ralf Möller, ja. Ist auch so das Einzige, weswegen er irgendwie so da ist.
Ich habe neulich High Alarm auf Mallorca gesehen. Naja. Ja, also das finde ich ganz gut. Ich fand es ja auch ganz niedlich, weil alle Welt hat diese Nachricht gebracht, so jetzt deutscher junger Star an der Seite von Tom Hanks. Und sie hat ja nur im Interview gesagt, sie wusste gar nicht, wer das ist. Sie meinte, sie hätte vielleicht Da Vinci Code gesehen, aber war sich da auch nicht mehr so sicher, ob sie von dem überhaupt. Auf jeden Fall, seinen Namen kannte sie nicht, als sie den Job bekommen hat. Ja, aber es ist, ist ganz nett. Aber Tom Hanks, man muss halt sagen, Tom Hanks in der Rolle, es passt zum einen perfekt. Weil er ist halt auch dieses, wenn er diese News vorträgt, dann ist er halt auch jemand, wenn das dann zu sehr hochkocht, dann weiß er auch sofort genau, welche weisen Worte er jetzt sprechen muss, um das alles wieder runterzubringen. Und man hat ja auch irgendwie das Gefühl, wenn das heutige Amerika noch jemand eint, dann ist das nicht unbedingt Joe Biden, sondern Tom Hanks, so als Vater der Nation. Das passt schon. Es macht die Rolle aber auch ein bisschen öde. Muss man ganz ehrlich sagen, weil die ganzen offensichtlichen dramaturgischen Kniffe macht der Film nicht. Vor allen Dingen in der Beziehung zwischen ihm, zwischen seinem Captain Kidd und der jungen Johanna, weil er ist ja dieser Südstaat, man muss ja immer dran denken, er ist ja keiner von den in Anführungszeichen Guten, er ist ja einer von denen, die für die Sklaverei gekämpft haben, auch wenn er vielleicht selber nicht dafür war und da verloren hat. Aber jetzt ist er halt dieser weise Mann und normalerweise würde man denken, ja, es müsste total verbittert sein, weil er hat auch während des Krieges seine Frau verloren, ohne dass er sich von ihr verabschieden konnte. Also er war da irgendwie, hat diesen sinnlosen Krieg gekämpft und währenddessen ist seine Frau gestorben und er hat nur irgendwie so einen Brief an die Front bekommen. Und es müsste halt total verbittert sein und daraus könnte man dann halt so eine typische, aber wohl funktionierende Dramaturgie machen, dass er sich am Anfang so weigert, was mit diesem Mädel anzufangen und das so ganz widerwillig mitnimmt. Kann man sich ja super vorstellen, hat man ja auch schon oft gesehen. Ja, und das gibt's in dem Film überhaupt nicht. Ja. Er behauptet einmal, ich habe überhaupt nicht die Geduld, mich um mein Kind zu kümmern. Das ist der größte Schwachsinnssatz ever und das weißt du auch in dem Moment, weil da hast du ihn schon gesehen, dass er seit 10 Minuten in seinem Tom-Hanks-Modus ist. Der ist der perfekte Vater, der hat alle Geduld der Welt und er macht von Anfang an alles richtig. Es gibt nicht eine Sekunde, wo man irgendwie ein Zweifeln bei ihm sieht, ob er sich das jetzt ans Bein binden soll oder nicht. Das ist alles, also der ist moralisch sowas von sauber. So einen Menschen gibt es auf dieser Welt und gab es auch damals einfach noch nie.
Ja, absolut, da gebe ich dir auch recht. Also zum Anfang wird ja dann noch, dann bringt er sie ja zu irgendeinem anderen Marshall, der sich darum kümmern soll, der erzählt ihm ja dann irgendwie, ja, in 3 Monaten oder wann kommt hier irgendeiner, der könnte sie abholen. Und ja, dieses Zweifeln hat mir auch echt gefehlt, so diese, er macht's halt einfach sofort so. Also er ist so wirklich, wie du schon sagst, so der Held, der sofort irgendwie angeritten kommt und sie da mitnimmt, ohne sich auch nur irgendwie zu fragen, okay, was bedeutet das irgendwie für mich und so und die ganzen Schwierigkeiten, die er da dann damit hat. Es gibt ja eine der ersten Szenen, ist ja dann auch, dass ihn da irgendwie 3 Typen verfolgen, die quasi die junge Johanna kaufen und prostituieren wollen und er wehrt das natürlich irgendwie mit allen Mitteln irgendwie ab. So, wo ich auch da so spätestens nach der Sequenz hätte doch auch irgendwie gesagt, okay, scheiße, ich pack dir jetzt in der nächsten Stadt irgendwie beim Sheriff ab und sag hier, da kommt irgendein anderer und kümmert sich um die. Ja, das hat mir auch so ein bisschen gefehlt, so dass es halt wirklich vom super grummeligen, ich will den Mist eigentlich gar nicht machen, hin zu diesem Punkt kommt, wo er dann vielleicht doch so ein bisschen mehr diese Bindung zu ihr findet.
Genau, das ist zum einen schön, dass er nicht auf diese dramaturgischen Klischees zurückgreift.
Genau, das würde ich nämlich
aber sagen. Er hat halt auch nichts anderes.
Ja, und das ist ein bisschen das Problem. Also am Anfang gibt es dann noch so eine Alibi-Schleife, wo er dann Johanna zuerst noch bei so einem bekannten Ehepaar quasi absetzt, die dann aber auch relativ schnell sagen, nee, will ich nichts mit zu tun haben. Und dann nimmt er sie halt doch mit. Und am Schluss läuft das Ganze halt dann irgendwie auch nochmal auf so ein dann wird das mit dieser Ehefrau, mit der toten Ehefrau und Johanna auch noch mal so, noch so ein bisschen zusammengeführt, aber es ist dann auch irgendwie nur noch also für mich hat sich dieses fast dann so ein bisschen wie aus einem anderen Film angefühlt, weil es ist dann irgendwie, ich verstehe schon, was der erzählerische Gedanke dahinter war, aber es hat irgendwie auch nicht so richtig zusammengepasst. Also wir können jetzt da nicht so viel drüber sprechen oder nicht so genau drüber sprechen, weil das halt uns das Ende irgendwie so zu sehr spoilert, aber
wir können auch am Ende noch einen Spoiler-Teil machen, dann können wir auch über alles andere reden. Wir können erstmal jetzt safe bleiben und dann machen wir noch einen kleinen Spoiler-Teil. Aber was ich sagen muss, um mal auf Helena Zengel zurückzukommen, ich hatte mich ja, als diese ganzen News halt so kamen mit, oh, sie spielt da mit, habe ich schon gedacht, okay, krass, wie wird so ihre Rolle aussehen, was wird sie da so machen? Und ich war in zweierlei Hinsicht ein bisschen erstaunt, weil sie mir zum Anfang sehr systemspringermäßig rüberkam, gerade wenn sie halt auch so ihre Ausraster hat und nicht so wirklich mit will und nicht irgendwie ihre Kleidung anlegen will, die der Captain ihr da gibt, sondern halt wirklich bei diesen traditionellen Klamotten bleibt, die sie von den Ureinwohnern bekommen hat, die sie ja irgendwann dann bei sich aufgenommen haben. Und gleichzeitig war ich erstaunt, dass sie halt einfach in diesem Film nicht so viel zu sagen hat, weil sie halt hauptsächlich die Sprache des Ureinwohnerstamms spricht. Julius wusste vorhin noch den Namen.
Kiowa.
Ab und zu spricht sie dann mal ein bisschen Deutsch, wenn es ihr plötzlich wieder einfällt, dass sie ja aus einer deutschen Familie stammt, und zwischendurch wirft sie ein paar Brocken englische Wörter in Tom Hanks entgegen, weil sie halt so ein bisschen was von ihm gelernt hat. Ich fand es auch bei ihr so ein bisschen langweilig, so. Da kam auch jetzt, finde ich, so von der Rolle nicht so viel rüber, wie man vielleicht hätte aus dieser Geschichte machen können, weil letztendlich hast du da nochmal eine dritte spannende Geschichte eines jungen Einwanderermädchens, das irgendwie in die Gefangenschaft von den Ureinwohnern gekommen ist, bei denen aufgewachsen ist, sich mittlerweile selbst als Ureinwohnerin Amerikas sieht und jetzt quasi irgendwie so halb resozialisiert werden muss. Und auch das war für mich so ein Punkt, der in der Story irgendwie nie so richtig zum Greifen kam.
Also ich muss A sagen, erstmal, ich fand sie absolut fantastisch in der Rolle. Ich habe auch bei der ersten Szene, habe ich auch gedacht, Systemsprenger, weil da macht sie halt dieses. Aber danach, also wenn sie einfach nur auf der Kutsche sitzt und in die Ferne starrt, da ist so viel in ihrem Gesicht und in ihren Augen, die spielt Tom Hanks mal mit links an die Wand. Und das fand ich unglaublich. Und das Zweite ist halt, es fängt an mit dieser typischen Fisch-aus-dem-Wasser-Humor-Geschichte, wenn sie da essen gehen im Lokal und sie sich weigert, da irgendwie Löffel zu benutzen, sondern einfach mit den Fingern isst und dann auch noch so ein Kiowa-Song da anstimmt und alle rüberschauen. Aber in dem Moment, wo dann die Bedienung kommt, das ist auch eine Freundin von der Tom-Hanks-Figur, und sagt, ey, habt ihr noch nie ein kleines Mädchen essen sehen? So, das ist so ein bisschen, als ob das nicht nur an die Gäste in dem Lokal gerichtet ist, sondern auch an den Zuschauer, dass er sozusagen dem jetzt eine Abfuhr erteilt, diese Art des ziemlich einfachen Humors, und sagt, nee, da kommt man gleich drüber weg, das machen wir hier nicht. Mhm. Und danach ist auch Schluss damit. Und danach muss ich sagen, man hätte viel mehr draus machen können, gebe ich dir vollkommen recht. Aber die subtilen Momente, die da sind, finde ich verdammt stark für ihre Rolle. Also zum einen diese Verhandlung, also du sprichst jetzt von Resozialisierung, aber das ist ja die Frage, sie ist ja sozialisiert, bloß halt anders. Und wie das da verhandelt wird auf eine überhaupt nicht platte Art und Weise, während in den anderen Bereichen, wie mit den News und mit dem Texanern und keine Waffe tragen, das ist alles relativ platt mit den Parallelen zu heute. Da wird einfach ziemlich genau gezeigt, ey, das war damals eigentlich genau wie heute und da wird nicht viel draus gemacht. Aber hier, wie das zwischen den beiden Figuren auch verhandelt wird, nicht nur mit dem, dass jeder dem anderen ein bisschen was von seiner Sprache beibringt, sondern auch so diese kleinen Zwischentöne, dass Tom Hanks sich zum Beispiel bis zum Schluss, ohne dass eine große Sache draus gemacht wird, weigert, ihren Kiowa-Namen zu benutzen, sondern immer trotzdem Johanna sagt. Und er ihr aber dann zugesteht, dass sie trotzdem ihre Klamotten tragen darf, weil das ist ihm völlig egal. Und das ist alles ziemlich in der Schwebe. Und das fand ich eigentlich ziemlich super.
Ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen.
Achso, okay. Ich dachte, da kommen noch mehr.
Und sie hilft ihm ja auch einmal, weil sie hat natürlich auch eine Menge drauf. Einfach, und das ist auch was, wo gar nicht so eine große Sache draus gemacht wird, aber wir haben diese Szene mit der Schießerei, die große zentrale Action-Szene in der Mitte, wo drei Typen aus dem Nichts kommen und die verfolgen und umbringen wollen. Das ist ein bisschen billig, ne? Also wie die Szene anberaumt wird. So, aber die Szene selbst ist ziemlich super, die Shootout da zwischen den Felsen. Und da gibt's halt diesen coolen Moment, weil er darf ja nur diesen
Vogelschrot
in seine Waffe laden, weil er ist ja auch Texaner, also darf er eigentlich keine scharfen Waffen tragen. Und sie manipuliert dann aber die Patronen, indem sie da 10-Cent-Münzen reinpackt. Und das ist erstmal, ist das ein bekannter Trick, den ich aber nicht kannte, den sie aber offensichtlich kannte. Und das ist auch relativ subtil gemacht. Also normalerweise würde man da so einen großen heroischen Moment draus machen, aber es wird hier eigentlich wie nebenbei gezeigt. Und was sie auch schön gemacht haben, ist, sie sind einer der wenigen Filme, in dem das gemacht wird, habe ich gelesen, in dem das mit dem Rückstoß vernünftig gemacht wurde. Weil der Rückstoß von so einem Gewehr hängt natürlich davon ab, wie viel die Patronen wiegen. Und wenn du da natürlich irgendwie das Ding mit Münzgeld vollstopfst, dann fliegst du natürlich aber mal ordentlich rückwärts. Und das haben sie auch schön gemacht. Also das waren einfach nette Momente zwischendrin. Also ich finde sozusagen ihre Rolle noch immer, also ich finde sie am stärksten am Film und ich finde auch ihre Rolle am stärksten am Film.
Also sie fand ich auch am stärksten. Also da stinkt, wie du schon richtig gesagt hast, Tom Hanks so ein bisschen ab. Aber allgemein fand ich auch so diese Beziehung zwischen den beiden, das passt schon echt gut. So Tom Hanks ist da echt so in dieser Papa-Rolle eigentlich ziemlich gut drin. Und wenn die beiden da irgendwie durch die Gegend reiten und irgendwie ihre kleinen Abenteuer da erleben, ist das schon irgendwie ganz rührend auch gemacht und gerade auch zum Ende hin kann man dann auch schon verstehen, dass der Film so endet, wie er endet, mit diesem sehr klassischen Happy End eigentlich so, wo ich sage, ja, anders hätte es auch nicht sein dürfen.
Ja, aber ich finde, er ist als quasi, er hat nicht diese kitschigen, in dem Moment realisieren sie irgendwas Szenen. Sondern sie wachsen eigentlich so zusammen, relativ gut spürbar, einfach nur, dass sie schweigend nebeneinander auf der Kutsche sitzen und irgendwie schaffen es die beiden Schauspieler, ohne groß was zu sagen, das irgendwie zu zeigen, weil das ist ja auch, also du sagst jetzt Vater und ich sage auch Vater, habe auch schon Vater gesagt, aber eigentlich ist es von Anfang an eine ziemlich gleichberechtigte Beziehung, selbst wenn sie das kleine Mädel ist und er mit ihr hinfahren kann, wo er will, aber man merkt irgendwie, die haben beide was voneinander zu lernen, weil die haben ja beide mit, also ihre Familie wurde zweimal umgebracht, erst ihre leibliche Familie, dann wurde ihre Indianerfamilie umgebracht und er hat halt seine Frau da im Krieg verloren und ist auch traumatisiert. Und normalerweise würdest du dann so 2-3 Erkenntnismomente im Drehbuch einbauen, wo das nochmal ganz klar wird und dann sozusagen der nächste Schritt kommt oder jetzt kommt die Erkenntnis oder jetzt haben sie was voneinander gelernt. Mhm. Und diese Momente gibt's hier nicht, sondern das passiert sehr graduell, einfach nur durch gutes Schauspiel. Mhm. Und das fand ich sehr angenehm.
Ja, und was ich auch interessant finde, wie clever der Film es eigentlich schafft, ohne viel dafür machen zu müssen, uns trotz allem irgendwie diese Welt gut näher zu bringen. Gerade dadurch, dass Tom Hanks' Rolle ja eigentlich so ein klassischer Erklärbär ist, so der überall irgendwo hinkommt, Verzeihung, und irgendwie was vorliest. Aber allein so durch dieses News-Vorlesen bekommt man auch nochmal so ein Bild von dieser Welt, was so drumherum passiert. Dann haben wir noch so diese klassischen Western-Sets mit den Städten und den Saloons und keine Ahnung was so. Also es ist halt so typischer Western, so vom Look her, finde ich, was mir aber auch sehr gut gefallen hat. Also so auch die Landschaftsaufnahmen und so, fand ich, hat mich echt gut so in diese Welt reingezogen. Und so ein Tom Hanks, der mir zusätzlich noch die Welt erklärt hat, damit hatte ich auch so überhaupt kein Problem eigentlich.
Ja, wo du das gerade mit den Bildern angesprochen hast, also das ist auf jeden Fall auch was, was man glaube ich, positiv hervorheben kann. Dario Schwolski heißt der Kameramann, der den Film gedreht hat. Der hat so die beiden neuen Alien-Filme gemacht, also Prometheus und Covenant und Fluch der Karibik, glaube ich, die ersten vier.
Der hat alle letzten Ridley Scott-Filme gemacht.
Ja, genau.
Marsiana
auch, genau.
Alles stimmt. Geld der Welt.
Und ich meine, also Prometheus und Alien Covenant und so, da haben ja viele Leute Probleme mit, dass die inhaltlich nicht so überzeugen, aber fantastisch aussehen tun die auf jeden Fall. Und das ist hier bei Neues aus der Welt auf jeden Fall auch ganz genauso. Also ich musste fast so ein bisschen schmunzeln zwischendurch, weil er halt wirklich unfassbar viele Sonnenaufgänge oder Sonnenuntergänge und vor allem auch so Morgendämmerungen gezeigt werden und bestimmt Tom Hanks und die arme Helena Zegel immer sehr, sehr früh aufstehen mussten, um dieses fantastische Licht zu bekommen. Aber es lohnt sich halt absolut, weil es sieht halt absolut großartig aus in eigentlich jeder Szene, die egal, ob sie nun irgendwie durch die Prärie reiten oder in dieser Bison-Fabrik da sind, wo halt auch dann alles quasi in so ein blutrotes Licht getaucht ist und so, also sieht schon absolut beeindruckend aus.
Ja, zusammen mit den Sets, also ich glaube, die Bisons sind computeranimiert, leider, das sieht man auch, aber gut, ich meine, die können da natürlich dann nicht einfach 100 Bisons häuten und dahin legen. Vielleicht hätte man das wir hätten die natürlich trotzdem nachbauen können, ne? Ja. Hat mich so ein ganz bisschen gestört am Anfang der Szene, aber insgesamt sind die Sets schon ziemlich unglaublich. Ja. Also da haben die richtig reingebuttert und das war das, was mich am meisten überrascht hat, weil Paul Greengrass, der Großmeister der Handkamera-Willenschnitte, der quasi das neue, die neue Art des Action-Kinos eingeläutet hat, damals mit dem zweiten Bourne-Film. Das ist ja eine totale Abkehr für den. Also das hier ist ja wirklich ein klassischer Western.
Das meinte ich ja.
Er ist eigentlich der Typ quasi, der so einen modernen Neo-Western hätte man erwartet. Ist es aber überhaupt nicht. Ich glaube, das liegt hauptsächlich daran, an seinem Kameramann. Mit dem hat er ja vorher auch noch nie zusammengearbeitet. Und das ist ganz, ganz klassisch. Also es ist überhaupt nicht Greengrass.
Ja, eben, deswegen, das meinte ich ja. Das hatte mich ja so überrascht, dass Paul Greengrass jetzt irgendwie so einen Western macht und dann halt, wenn man ihn jetzt gesehen hat, wirklich, ja, so einen schönen klassischen Western, auch mit der passenden Musik, die ja jetzt auch, glaube ich, sogar Golden Globe nominiert ist.
Genau, wie Helena Zengel, die haben wir noch
genau
haben wir noch
die gesagt. Helena Zengel ist als beste Nebendarstellerin auch für einen Golden Globe nominiert. Nee, also so allein so vom vom Western-Feeling her, und ich gucke allein so familiär bedingt immer recht viele Western irgendwie, fand ich den echt schön, einfach tatsächlich schön anzuschauen. So. Also da fand ich es auch dann fast schon wieder sehr, sehr schade, dass ich den nicht im Kino habe gucken können, weil auch wenn mein Fernseher zu Hause ein toller Fernseher ist, aber es ist halt einfach nicht das Gleiche, als wenn ich das jetzt im Kino gesehen hätte.
Ja, auf jeden Fall, bei dem schon. Es ist übrigens auch, da er auf Netflix läuft, ein perfektes Double-Feature mit dem, ich habe vergessen, wie er heißt, mit dem George Clooney Sci-Fi-Film von Weihnachten. Wie ist der?
Ach, nein, bitte
Midnight
nicht.
Sky.
Midnight Sky, weil dann hast du erstmal George Clooney, der mit einem kleinen Mädel 2 Stunden lang durch die Antarktis läuft, und danach hast du Tom Hanks, der 2 Stunden lang mit einem kleinen Mädel durch die Prärie reitet.
Da muss ich aber ganz klar gegensteuern, weil bei Midnight Sky, jetzt kann ich mal punkten, habe ich das Buch gelesen und habe dann den Film geguckt, und Midnight Sky fand ich echt eher langweilig. Vor allem das Interessante bei dem Midnight Sky Film ist, der Film macht Dinge besser, die das Buch schlecht gemacht hat, und umgekehrt. Weil, wer den Film gesehen hat, es gibt ja einmal die Story mit George Clooney und dem kleinen Mädchen, die durch die Eiswüste rennen, und dann gibt's ja noch die Story mit den Astronauten da in ihrem Raumschiff. Und im Film ist die Story mit George Clooney besser als die Geschichte mit den Astronauten, und im Buch ist es genau umgekehrt. Da fand ich die Geschichte mit dem alten Mann und dem Mädchen total langweilig, aber die Geschichte mit den Astronauten total faszinierend. Ja, weiß ich nicht.
Das war auch nicht ernst gemeint. Du willst doch nicht 4 Stunden lang zugucken, wie ein alter Mann mit einem jungen Mädchen irgendwo langlatscht.
Na, okay, gut. Aber ich wäre gegen dieses Double Feature. Weil wenn man einen alten Mann mit einem Mädchen durch die Gegend rennen sehen sollte, dann finde ich, ist es Tom Hanks mit
Helena. Es ist auf jeden Fall der bessere Film.
Hugh Jackman in Logan.
Okay, ja, gut. Also nochmal wieder.
Ab dem 23. Februar auf Disney Plus, wenn es da an den Start geht.
Stimmt, das genau. Ja, stimmt. Gut, okay, dann, ja gut. Aber jetzt ist dann die Frage, Logan oder News of the World?
Logan.
Ja, ne? Ja, ja, gut, da sind wir uns alle drei einig. Also, wenn ihr ein Triple Feature machen wollt, das mit jedem Film besser wird, dann Midnight Sky, News of the World und dann Logan. ja, ich glaube, damit sind wir mit News of the World durch. Oder habt ihr noch irgendwas Wichtiges, was wir zu diesem Film erwähnen sollten?
Na, wollen wir noch ein bisschen kurz über das Ende sprechen?
Ach, ja, es hat ja Sebastian jetzt eh schon gespoilert.
Hat er schon?
Ja gut, dann spreche ich jetzt nochmal eine große, dicke, fette Spoilerwarnung aus. Und
aber dann lass uns vorher unsere Noten sagen, dann können die Leute, die nicht gespoilert werden wollen, gleich ganz abschalten und müssen nicht vorspulen.
Perfekt, okay, dann kommen wir jetzt zum Fazit. Julius, weil du virtuell zugeschaltet bist, darfst du anfangen.
Also ja, ich würde, glaube ich, 3,5 Sterne geben. Also es hört sich jetzt immer so ein bisschen sehr negativ an, wenn man über so einen Film in so einem Podcast so diskutiert, und dann redet man halt häufig auch gerade über die Aspekte, die nicht so gut funktioniert haben, weil es da auch irgendwie mehr zu sagen gibt immer. Aber ich muss schon sagen, dass ich den eigentlich ganz gerne geschaut habe, und das mit den tollen Hauptdarstellern und der Beziehung zwischen den Figuren und den tollen Bildern und der schönen Musik und so war einfach gut, aber hätte auch noch deutlich Luft nach oben gehabt.
Ja, ich gebe einen halben weniger. Also ungefähr mit derselben Begründung. Handwerklich gut, gute Schauspieler, nette Beziehung zwischen den beiden, viele verschenkte Chancen, ja. 3 Sterne.
Ja, ich schwanke. Ich glaube, ich gehe auch eher zu 3,5, weil letztendlich habe ich ihn auch gerne geschaut, und ich habe mich jetzt auch nicht irgendwie groß gelangweilt. Wie gesagt, die verspielten Chancen sind leider da, aber ich finde, dass das Duo vor der Kamera macht schon irgendwo wett, und kann man sich angucken. Gerade als Western-Fan auch finde ich den gar nicht so verkehrt. So, dann jetzt nochmal, Spoiler. Wir reden über das Ende von News of the World. Julius, willst du vielleicht?
Ja, genau. Also eine Sache, die ich auf jeden Fall, die mich immer interessiert bei Filmen, ist das jetzt nicht unbedingt direkt zum Ende, aber ich wollte es jetzt auch nicht ansprechen vorher, weil das halt um die Verwandten geht von Johanna, die dann die Leonbergers, glaube ich, heißen sie. Und es sollen halt, es geht in dem Film halt auch viel um Sprache, und das ist sowas, was ich immer spannend finde, wenn halt also verschiedene Sprachen gesprochen werden, was leider in der deutschen Fassung häufig dann irgendwie platzsynchronisiert wird. Und hier in diesem Fall haben wir also Deutsch, Englisch und Kiowa. Und dann, ist, was mich ein bisschen geärgert hat am Schluss, ist tatsächlich, dass dann halt die Schauspieler, die dann die Onkel und Tante von Johanna sprechen und irgendwie deutsche Wurzeln haben sollen und Deutsch sprechen sollen, dann irgendwie so schlecht und wenig überzeugend Deutsch gesprochen haben, nachdem das vorher eigentlich so schön war. Ich fand das halt einfach echt gelungen, wie so dieses gegenseitige Annäherung funktioniert hat, obwohl es diese Sprachbarriere halt gibt, obwohl halt Johanna kein Englisch kann und Captain Kidd kein Kiowa kann und nur so ein paar Brocken Deutsch spricht. Tom Hanks übrigens spricht, glaube ich, fast besser Deutsch als die beiden Schauspieler, die am Schluss zwei Deutsche spielen sollen. das fand ich auch ein bisschen schade. Es ist ein häufiges Problem, was man so bei so Filmen hat. Also ich bin
mir da jetzt gerade gar nicht sicher, ob du dich nicht gerade komplett um Kopf und Kragen redest. Weil ich glaube, dass das Jiddisch sein sollte und dass sie das perfekt gesprochen haben. Aber ach so. da kann jetzt sozusagen, weil das sind quasi jüdische Deutsche, die sprechen halt ihre eigene Sprache.
Na,
weil ich habe da auch kein Wort von. Die sprechen ja nicht dieses gebrochene Deutsch, wo du verstehst, was die sagen, und dann klingt das irgendwie falsch. Sondern die sprechen ja wirklich so, dass du da quasi kein Wort verstehst.
Also bei dem Mann, ja, das könnte gut sein, dass der Jiddisch gesprochen hat. Die Mutter oder die Tante, die sollte, glaube ich, aber wirklich Deutsch sprechen. Und die hat auch so ein bisschen so dieses amerikanische, mit so amerikanischem Einschlag klingende Deutsche
irgendwie gesprochen. Es gibt ja eine Szene, wo sie irgendwie mit diesem Track so ein bisschen unterwegs sind und da hörst du ja Leute so im Hintergrund besser Deutsch sprechen als das, was wir bei den beiden gehört haben.
Das mit dem Jiddisch kann tatsächlich gut sein, aber bei der Mutter, also bei der Tante, bin ich mir ziemlich sicher, dass die richtig
Wissen auch nicht, also es wurde ja nie gesagt, dass die erste Generation sind.
Ja, ja.
Also vielleicht sind die auch dritte Generation Deutsch und haben sie halt noch ein bisschen was mitbekommen, aber sprechen hauptsächlich Englisch. Wobei, sie sprechen ja nicht hauptsächlich Englisch.
Sie sprechen hauptsächlich Deutsch und sie sprechen untereinander ja auch Deutsch und so. Also, das fand ich ein bisschen schade, aber eigentlich wollte ich das positiv hervorheben, dass ich das eigentlich schön finde, wenn die verschiedenen Sprachen gesprochen werden und halt jeder auch nur in der Sprache spricht, die er eigentlich oder sie eigentlich spricht und halt nicht so dieses, wie man es halt in Bond-Filmen hat, was wir vorhin schon hatten, das Thema, wo dann irgendwie die russischen Bösewichte untereinander auf Englisch sprechen, weil es halt irgendwie fürs Publikum bequemer ist oder so.
Ja gut, und ist sicherlich auch für eine Helena Sengel ganz dankbar gewesen, dass sie da jetzt nicht irgendwie in irgendwie perfektem Englisch neben Tom Hanks reden muss, sondern dass sie halt quasi diese natürliche Sprachbarriere, die sie ja wahrscheinlich auch irgendwo vielleicht hat, also um Gottes Willen, vielleicht spricht sie ja auch schon perfekt Englisch mit 11 Jahren oder so, aber zumindest, dass das da gut reinspielt.
Ja, ich kann das auch nicht, wie gesagt, ich habe das Buch nicht gelesen, ich weiß nicht, ob sie diese deutsche Herkunft ihrer Familie wegen ihr dazu gedichtet haben oder ob sie vielleicht sogar sie auf dem Schirm hatten, weil das im Buch schon so vorkommt.
Ja.
Ich sag mal, wobei auf der anderen Seite, nach Systemsprenger hatte jeder einzelne Casting-Direktor auf der Welt sie auf dem Schirm.
Absolut, ja.
Ja. Und dann das Finale, wir haben es jetzt vorhin halt auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, ne? Das ist dann halt dann, kehrt halt, nachdem er Tom Hanks dann die Johanna bei ihrer Familie abgeliefert hat, kehrt er dann in seine Heimatstadt zurück und das war das, was ich vorhin angedeutet hatte, so ein bisschen das, da kommt dann das mit der toten Frau auf einmal wieder, wird dann auf einmal nochmal so wichtig und das war auch sowas, was für mich vorher nicht gut genug vorbereitet wurde oder aufgebaut wurde, dass dann sozusagen am Schluss er erst mit seiner alten Familie sozusagen abschließen muss, bevor er sich auf seine neue Familie, also Johanna, dann irgendwie einlassen kann. Wie habt ihr das erlebt oder wie fandet ihr das?
Ich habe das verstanden. Also für mich war das klar. Also sein News vorlesen war ja sozusagen seine Flucht. Also er ist ja nicht irgendwie dann immer mal wieder zurückgekehrt, sondern er war jetzt ja wirklich jahrelang einfach von einem Ort zum nächsten einfach immer nur auf der Flucht vor seiner eigenen Vergangenheit. Und jetzt, wo er halt sozusagen überhaupt auf die Idee kommt, also er hat ja quasi schon damit abgeschlossen, dass er überhaupt noch eine Zukunft hat. Und jetzt bietet sich halt diese Chance und das deshalb ja, also er wäre ja nie nach Hause gegangen, wenn das mit ihr nicht passiert wäre, dann wäre er einfach immer jahrelang noch weitergereist. Und sozusagen, er hat erst dadurch, durch sie, wie sie, also genau davor, das muss man halt sagen, genau davor sieht man, wie sie ihn von der Straße weglotst und in eine bestimmte Richtung drängt auf diesen Track. Und dann findet man raus, das ist ihr altes Zuhause. Und sie besucht es nochmal, obwohl sie weiß, dass dort ihre Familie abgeschlachtet wurde vor vielen, vielen Jahren. Und sie will das aber unbedingt noch einmal sehen. Also erklärt sie nicht, weil sie nicht drüber spricht. Aber das ist der Sinn dieser Sache. Und genau dasselbe macht er dann auch. Und diese Kraft, diese Idee, überhaupt nochmal nach Hause zurückzukehren, um Abschluss zu finden, das kriegt er von ihr, das lernt er von ihr. Und das macht er dann halt.
Ja, ich fand die Sache mit seiner Frau, das wird ja immer so ein bisschen subtil auch eingearbeitet mit diesem Bild, was er ja von ihr auch immer rumträgt und was Johanna ja dann irgendwann auch in seiner Tasche mal findet und so. Das fand ich eigentlich tatsächlich auch ganz nett. Mich hat eher gewundert, dass sein Haus so lange irgendwie seit Jahren leer steht und der Schlüssel nach wie vor unter dem Blumentopf auf der Veranda steht und irgendwie noch keiner irgendwie da mal eingebrochen ist. Also muss wohl auch sehr sicher gewesen sein im Wilden Westen. Das fand ich auch tatsächlich ganz schön irgendwie so, wie das quasi so dann gelöst wird, wie sich das halt, wie Christoph ja auch schon sagt, so ein bisschen widerspiegelt von dem, was Johanna halt durchgemacht hat und einfach diesen Moment, dass er denn so für sich erkennt, ja, okay, ich habe hier halt wirklich einfach nichts mehr, es ist ein großes, leeres Haus, überall liegen noch irgendwie die Sachen der Frau rum, hat er denn noch diese Kiste, wo er dann noch die Handschuhe rausnimmt und sowas, und wo er dann einfach sagt, okay, gut, das ist es nicht, und dann sehr pathetisch und schnell wieder Richtung der Leonbergers reitet, wo wir dann eine Johanna sehen, die da wie so ein Hund an so eine Leine gekettet ist und die er dann.
Ja, aber ich finde gerade, dass ich fand, dass da hat er seine subtile Sache schon beibehalten. Mhm. Also man hätte die Leonbergers jetzt quasi auch als böse Menschen zeigen können, die sie ganz schlecht behandeln, aber die sind einfach vollkommen überfordert, genau, und die haben sie nur irgendwie am Fußseil festgebunden, weil die immer weggelaufen ist. Kann man jetzt natürlich unter heutigen Erziehungsmaßstäben, ist das fragwürdig, aber die fanden sich schon gut. Und sie sehen halt auch selber, dass sie nicht gut geeignet sind, genau, und lassen sie dann auch einfach mit ihm mitgehen, ohne da Stress zu machen. Ja, also die sind da schon, also das sind eigentlich schon gute Leute sozusagen. Und da hätte sich der Film jetzt auch einfacher machen können, indem Tom Hanks sie da nochmal irgendwie aus den Klauen von diesen bösen Verwandten befreit. Ja. Das wäre der einfachere Weg gewesen.
Das wäre dann nochmal, okay, wir brauchen noch eine letzte Action-Szene und dann gibt es noch eine Schießerei, damit der Johanna irgendwie befreien kann.
Nee. Es ist, klar, ich glaube, es ist auch schon im Endeffekt ganz gut so, aber es ist auch wieder, wir hatten das vorhin ja, glaube ich, auch schon kurz angerissen, das ist so ein bisschen das Problem. Es ist schön, dass er die erzählerischen Abkürzungen und so die Klischees vermeidet, aber auf der anderen Seite raubt er sich damit auch selbst so ein bisschen der, oder mildert den emotionalen Eindruck der Szene dann halt immer auch so ein bisschen ab. Aber auch das ist jetzt, man vermeidet den Kitsch und aber es ist ja eigentlich auch nicht verkehrt, wenn man ein bisschen Kitsch vermeidet.
Ja, genau. Es ist halt an manchen Stellen zu subtil for its own good. Oder es hat dann nicht genug andere Sachen. Ja, ist halt, und dadurch wird es halt ab und zu mal ein bisschen, zieht sich's ein bisschen. Ja. So.
Aber generell. Guckt ihn euch
apropos,
an.
Ja.
Oh, apropos?
Apropos, nee. Ach so. Nächste Woche Wonder Woman, wollte ich
genau
noch mal sagen.
Ach ja, das hätte ich jetzt auch noch mal gesagt. Also gut. Auf jeden Fall erstmal, ja genau, das war News of the World. Vielen Dank, dass ihr beiden da wart. Julius, vielen Dank an dich.
Sehr gerne, wie immer.
Und Christoph, auch vielen Dank, dass du den weiten Weg durch den Schnee hier ins Büro gewagt hast.
Ja, ich brauche normalerweise 21 Minuten zu Fuß, ja. Heute länger.
Ja, das glaube ich. Und ja, wir bedanken uns natürlich bei euch da draußen, die uns jede Woche zuhört, die uns abonniert habt, die uns fleißig E-Mails schreibt. Das könnt ihr natürlich auch weiterhin tun an leinwandliebe@filmstarts.de. Und hier nochmal der Hinweis, wir reden nächste Woche über Wonder Woman 1984, allerdings dann erst am Freitag, weil der Film kommt Donnerstag auf Sky Ticket. Und dann wollen wir uns den da anschauen und dann werden wir Freitag den Podcast raushauen. Und ja, wir werden einen normalen ersten Teil machen und dann natürlich auch ein bisschen spoilerlastiger in die Details gehen. Ich bin sehr gespannt, dann sind wir in der gleichen Konstellation wie heute. Und bis dahin, bleibt gesund, fallt nicht auf die Nase bei dem ganzen Schneegestöber und sonst irgendwas. Und schaut viele Filme. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.